Hallo, hallo.
Hi.
Wir haben gute Neuigkeiten.
Fantastische Neuigkeiten.
Und zwar am 3. August sind wir auf dem OAMN-Sommerkongress und machen da Live-Podcast in Berlin.
Ja, es wird total geil. Nathalie wird da sein natürlich, das Ganze moderieren. Wir werden da sein, Mimi Fiedler wird da sein. Es gibt Vorträge, es gibt Musik. Das wird richtig spitze.
Genau. Und es gibt auch noch ein paar Tickets, aber ihr könnt auch Tickets gewinnen. Und zwar,
wenn ihr eine Mitgliedschaft abschließt auf unserem Steady-Newsletter, den wir euch natürlich auch in jeder Folge und auf Instagram und überall verlinken, müsst ihr eine Mitgliedschaft abschließen. Das ist sowieso eine gute Idee.
Da schreiben wir nämlich einmal die Woche sehr, sehr schlaue Dinge. Ihr könnt mit Soda Club up to date bleiben und vor allem könnt ihr dieses Projekt mit am Leben halten.
Genau, ihr finanziert damit auch Ingos Arbeit und unsere Arbeit. Und dafür kriegt ihr tolle Texte von uns und Bonusfolgen. Es sind jetzt auch schon ganz schön viele Inhalte da, weil wir machen das ja schon eine ganze Weile. Das heißt, wenn ihr jetzt eine sportbillige Mitgliedschaft abschließt, dann kriegt ihr ja die ganzen Inhalte quasi der letzten, weiß ich nicht, 2 Jahre oder so, jede Woche, also hunderte Sachen, alle gleichzeitig. Das ist total krass. Mhm.
Wenn ihr eine Mitgliedschaft abgeschlossen habt, könnt ihr uns eine E-Mail schreiben, warum ihr gerne am Sommerkongress teilnehmen wollt. Und aus all denen losen wir dann die glücklichen GewinnerInnen.
Yes. Mach Gut. Das jetzt mal.
Mach das.
Und mach das.
Alle Links findet ihr in den Shownotes.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Es gibt doch eigentlich keine schönere Jahreszeit zum Daten als den Frühling.
Deshalb wollen wir euch Hinge vorstellen, the dating app designed to be deleted.
Hinge ist gemacht für Menschen, die es ernst meinen, und zwar unabhängig von deiner sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität.
Du legst ein ausführliches Profil an mit deinen gewählten Pronomen, kannst dafür sogar Sprachnachrichten und Videos aufnehmen. All das hilft dem Algorithmus, dir die Menschen anzuzeigen, mit denen du besonders kompatibel bist.
Und wenn du unsicher bist, wie du ein gutes Gespräch anfangen kannst, machen dir die Prompts den Einstieg viel leichter.
Prompts sind kurze Fragen, mit denen du dein Profil tunen kannst, mit denen du dich so zeigen kannst, wie du wirklich bist. Und dies deinem Gegenüber ermöglichen, gleich ein authentisches Gespräch anzufangen.
Hinge hat Prompts speziell für die LGBTQIA+-Community entwickelt, zum Beispiel, welche queeren Orte deine Favorites sind oder wie Gender Euphoria für dich aussieht.
Also, wenn du noch auf der Suche nach authentischen Verbindungen bist, lad Hinge runter und probier die Prompts aus.
Hi Mika.
Hallo, na?
Na, wie geht's?
Ja, ganz gut. Und selber?
Fantastisch. Ich hatte heute den perfekten Sonntagvormittag, glaube ich.
Also, wie sieht der aus?
Also, ich bin mit meinem Typen aufgewacht, so gegen 9, was mega lang geschlafen sozusagen. Und dann haben wir ein bisschen Zeitung gelesen im Bett. Und haben uns dann so über, also ich habe Kaffee getrunken, Kaffee ist immer sehr wichtig. Und dann haben wir uns über Politik ein bisschen gestritten.
Gestritten?
Ja, wir streiten uns immer. Weil der ist ja konservativ, ein konservativer Typ. Linksliberale, also ist wirklich immer sehr viel los. Genau, haben wir uns ein bisschen über Politik gestritten, ich glaube das Thema war Identitätspolitik. Und dann sind wir frühstücken gegangen und haben richtig viel gegessen. Ja, genau. Und dann,
geil.
Dann ist er abgehauen und jetzt arbeite ich ein bisschen hier mit dir und quatsche ein bisschen.
Cool.
Ja, perfekt.
Ja, ich habe eine Heizung lackiert und ich glaube, das war's.
Nie in meinem Leben gehört, ob man das machen sollte oder müsste.
Ja, ich renoviere gerade meine Küche und habe dann, der Heizkörper ist so total abgeschabt und dann habe ich ihn geschliffen und neu übergesprüht und so. Und jetzt sieht der wunderschön aus, aber meine Wohnung stinkt.
Okay. Ja, stimmt. Also da musst du jetzt aber warten, auch bis du anfängst zu heizen. Ne?
Dann ja, aber es ist ja Sommer noch fast.
Nein.
Also, ja, regnet. Es war eigentlich auch der perfekte Samstag. Mein perfekter Samstag ist jetzt mittlerweile irgendwie so abends auf dem Sofa mit Kakao und so.
Wie eine alte Lady.
Ja, voll. Hätte ich mir nicht träumen lassen. Echt so.
Nee, ich mir auch nicht. Ja, wenn mein Küchenprojekt ist eigentlich, hatte ich mir schon mal in Corona vorgenommen. Also ist es ja immer noch, ist ja immer noch Corona, aber also quasi in der heißen Phase. Aber da hatten die ganzen Baumärkte zu. Und dann, als die Baumärkte wieder geöffnet hatten, habe ich mich nicht getraut, in den Baumarkt zu gehen. So, inzwischen geht das wieder. Aber war eine verrückte Zeit. Und es ist jetzt ziemlich genau ein halbes Jahr her, dass wir uns das letzte Mal gesprochen haben.
Ja.
So podcastmäßig. Ja. Und vielleicht, also genau, wir haben vor ungefähr einem halben Jahr haben wir eine ganze Menge aufgenommen und sind richtig motiviert in das Projekt Podcast gestartet. Und dann ist uns Corona volles Brett reingegrätscht.
Ja.
Und eine Frage, die mich immer wieder beschäftigt hat in der letzten Zeit, ist, wie sähe eigentlich mein Leben jetzt aus, wenn ich nicht aufgehört hätte zu trinken? Also gerade in Bezug auf Corona, ne? Mhm. Also gerade in Bezug auf viel drinnen sein, Stück weit soziale Isolation und aber auch Ausnahmezustand. Und du meintest letztens auch, dass du es in den Meetings auch siehst, dass mehr Leute da sind, ist richtig?
Mehr neue. Also dass die Meetings waren ja auch unterbrochen durch Corona. Es gab ja, ich glaube, 9 Wochen oder 10 Wochen gab es gar keine Meetings. Und als sie dann wieder aufgemacht haben ist jetzt 2,5 Monaten oder so, unter Sicherheitsvorkehrungen sind einfach deutlich, also spürbar mehr neue Leute aufgetaucht, die auch berichtet haben teilweise, dass eben ihr eigenes Trinken in dieser Zeit eskaliert ist. Und ich habe das auch im Bekanntenkreis, also nicht nur in den Meetings, sondern auch im Bekanntenkreis, dass die Leute sagen, sie trinken mehr alleine. Und ja, es ist eben auch irgendwie eine Zeit der Unsicherheit gewesen. Und also es gibt einfach viele neue Gründe zum Trinken. Ja.
Ja, neue Gründe zum Trinken.
Ja. Du hattest mich ja auch gefragt, sozusagen wie ich dass diese Zeit erlebt hätte, hätte ich in dieser Zeit noch getrunken. Bei mir ist es, glaube ich, schon zu lange her. Also wie ist es bei dir? Also hast du da ein genaues Bild sozusagen, wie das gelaufen wäre bei dir? Eine genaue Vorstellung?
Ja, ich habe so wie so Schlaglichter auf, also wie so, weißt du, so Visionen einer alternativen Realität oder so. Also ich glaube, was für mich echt ein Ding gewesen wäre, es gibt halt für mich rote Linien, die habe ich nie überschritten. So, ich habe zum Beispiel nie bei der Arbeit getrunken. Mhm. Ich habe nie morgens getrunken. Ich habe, mittags nur in Gesellschaft. Also bei irgendwelchen Daydrinking-Geschichten oder so, ne? Wenn jemand seinen Geburtstag feiert oder das sowieso als Sauf-Event irgendwie ausgelegt ist.
Ja.
Aber, und das waren so rote Linien. Und ich glaube, wenn die nicht da gewesen wären, ich kann gar nicht genau sagen, woraus diese roten Linien genau bestehen, aber es ist so eine Mischung aus, also gesellschaftlicher Erwartung, auch irgendwie Stigma, aber auch irgendwie so für sich selber zu sagen, okay, nee, das, also so weit lasse ich es nicht kommen oder so. Ich bin mir sicher, irgendwann wäre es auch so weit gekommen. Mhm. Und unter anderem, glaube ich, hätte Corona diesen, so jetzt ist es so weit, Moment, krass nach vorne gerückt. Einfach weil sich ja ganz viele Strukturen, die es in der Gesellschaft schon gibt und die auch so ein bisschen vielleicht Alkoholkonsum auch so in Check halten. Ja, die wurden halt so ein bisschen aufgeweicht, ne? Also wenn ich gar nicht mehr ins Büro gehe und dann vielleicht an irgendeinem Abend sitze ich noch am Computer und arbeite noch irgendwas, weil ich mich von meiner Arbeit nicht abgrenzen kann, vor allem wenn ich sie zu Hause die ganze Zeit mache und halt nicht mal mehr sozusagen den Arbeitsweg zwischen mir und meinem Büro liegt. So, und dann, ach naja, weißt du, dann kannst du dir halt auch mal um 17 Uhr irgendwie ein Glas Wein einschenken oder ja. so, ne? Da machst du halt noch eben die letzten E-Mails und schenkst dir halt ein Glas ein.
Ja.
Naja, ist ja irgendwie nichts dabei. So, und dann machst du das vielleicht eine Woche später, machst es vielleicht um 16.30 Uhr und dann irgendwie um 16 Uhr und dann irgendwann ist mal was, wo du dir mal was gönnst und so.
Mhm.
Und plötzlich führst du betrunken Telefonate, die was mit der Arbeit zu tun haben oder so.
Ja.
Und ich glaube, das wäre eine krasse Gefahr für mich gewesen. Also auch sozusagen die Unsicherheit, auch die Isolation. Ich hätte mich wahrscheinlich noch viel mehr zurückgezogen.
Ja.
Ich hätte es bestimmt auch ein Stück weit genossen, insofern, dass ich gedacht hätte, oh, jetzt kann ich auch endlich mal in Ruhe trinken.
Ja.
Keiner mehr, der mich dabei stört.
Ja.
Ja, und ich habe einfach so, ich habe das auch in einem Text, ich habe letztens da einen Text zugeschrieben, wie sehr das nervt, dass alle die ganze Zeit Witze übers Saufen machen in Zeiten von Corona, und habe das da auch ein bisschen so beschrieben, dass ich irgendwie so eine Vorstellung habe, wie zum Beispiel mich eine Freundin anruft nachmittags, weil sie irgendwie ein Problem hat oder sich Sorgen macht oder irgendwas, und ich gehe nicht ran, weil ich Angst habe, dass man hört, dass ich schon getrunken habe, zum Beispiel. Und diese Art, also genau, und ich glaube, das hätte, also ich glaube, wenn ich noch getrunken hätte, hätte das für mich sehr, sehr schwierig werden können.
Ja.
Ja, also beziehungsweise hätte mich auch noch tiefer, hätte mich noch mal ein Stück tiefer mit reingenommen, glaube ich.
Ja, und auch die, also was bei mir auch das Ding gewesen wäre, glaube ich, kann ich mir gut vorstellen, ist dieses Kollektive, dass man halt diese Witze über jetzt mehr trinken, die sind ja total auch da gewesen die ganze Zeit, wir trinken alle mehr, wir betrinken uns in Zoom-Calls und so, das hätte mich total beruhigt. Ich hätte mir gedacht, so machen ja alle so, voll geil, das irgendwie ist okay jetzt, weil wenn es sowieso die allgemeine Stimmung ist, dann kann ich auch auf der Welle mitschwimmen sozusagen. Das wäre mir definitiv so gewesen, das weiß ich. Das hätte ich mir dann schön so zurechtlegen können, dass es jetzt eh normal ist.
Ich kenne das halt aus Kneipen, ne? Also da brauchst du irgendwie gar nicht Corona, wobei Corona hat es jetzt halt auf eine globale Ebene hochgeblasen. So. Mhm. Also in Kneipen dieses, so auf Englisch würde man jetzt sagen, so collective bargaining, also das gemeinsame kollektive Verhandeln, was in Ordnung ist, und das natürlich in, ich sag mal so, Stammsäuferkneipen, so, die ich durchaus sehr gerne frequentiert habe, da ist man immer am Ausloten und immer am, naja, man macht halt so ein bisschen Witze, ne, so von wegen, naja, wir sind ja auch alle irgendwie so Alkoholiker und so, und dann gibt's aber auch irgendwie zwei Leute, die sind dann aber auch so richtige Alkoholiker. Und ja, so schlimm ist es bei allem ja noch nicht.
Ja.
Die sind super wichtig, diese Personen. Und es gibt sie immer. Dieses sich quasi gemeinsam rückversichern.
Mm.
So, das finde ich, ist echt auf so einer riesigen Skala einfach gewesen, jetzt die letzten Monate.
Ja, voll. Ich habe gerade erst vorgestern kam ich vom Meeting und da habe ich einen Podcast gehört, den ich sonst auch immer höre, der eigentlich gar nichts mit Alkohol zu tun hat, sondern mit so gesellschaftspolitischen Fragen aus der Sicht von so jungen Frauen. Realitäterinnen heißt der.
Ah ja. Cool. Ja, hat mir letztens eine Freundin die Folge geschickt, hat gesagt, hier, guck mal, was für dich, hab's ja noch nicht gehört, aber ich krieg von ihr immer Sachen mit Alkohol zugeschickt, also ohne Alkohol, egal.
Ich auch mal hab gesehen, so, ah, guck mal. Und da ist eben, ich habe die Folge angefangen zu hören, und das ist eben so, ja, durch Corona trinken wir alle mehr, und wir wollen jetzt mal klären, sozusagen aus einer Nicht-Alkoholiker-Perspektive, wie viel ist eigentlich zu viel, wo ist die Grenze, wo ist die Linie letztendlich, das ist ja immer die Frage. Bin ich Alkoholiker, wann bin ich Alkoholiker, wann muss ich aufpassen, welche Linie darf ich nicht übertreten und so. Und die hatten dann einen Suchtberater dabei, der mit Jugendlichen arbeitet, und eine früher mal Alkoholikerin, also eine, die es halt professionell gemacht hat und dann aufgehört hat, sehr jung. Und ich konnte... Die
professionelle Alkoholikerin
war? Genau, die Profi war, also die halt sehr dem Bild auch entsprochen hat. Also die, wo ich dann auch immer denke, diese Leute werden gecastet nach Schwere ihrer Tiefe ihrer Tiefpunkte sozusagen. Und die war halt auch mit Anfang 20 körperlich abhängig und und hatte irgendwie tagelange Blackouts und hat gezittert, morgens sich wirklich Whisky in ihren Kaffee und so. Und das, ich konnte mir diesen Podcast tatsächlich, ich mag den total gerne und alles seine Berechtigung, finde ich auch gut, dass die Leute darüber reden, aber ich konnte mir das nicht zu Ende anhören, weil ich es einfach tatsächlich habe gemerkt, ich ertrage es nicht mehr, diese Frage zu hören und mir anzuhören, wie die Leute diese Frage verhandeln, so wie lange ist genug, also wie viel darf ich sozusagen, bevor ich da irgendwie mir Sorgen machen muss. Und ich finde, das ist einfach, die Frage ist einfach so falsch. Es ist so, also es ist halt eben, der Default ist eben diese Normalisierung und damit komme ich irgendwie immer weniger klar, muss ich sagen. Und eigentlich würde man ja denken, ich gewöhne mich daran mit der Zeit, aber ich werde da eher empfindlicher und habe immer weniger Bock da drauf. Weißt du, was ich meine?
Also das ist so. Ja, ich weiß voll, was du meinst. Also ich habe auch, also ich meine, die Frage war ja aber sozusagen eine ganze Zeit lang auch wichtig. Also vielleicht ist es auch so bei mir, ich bin nicht ganz so genervt davon, also auch genervt, aber vielleicht nicht ganz so. Aber ich erinnere mich halt auch noch besser an die Zeit, wo ich mir diese Frage selber gestellt habe, ne? Und das ist bei dir ja auch jetzt auch wieder ein bisschen länger her. Vielleicht hat es auch ein bisschen was damit zu tun, dass du sozusagen dass dieser Prozess des, sich an dieser Frage abzuarbeiten, die halt völlig pointless ist und so absolut ins Nichts führt, dass du vielleicht diesen Prozess gar nicht mehr so präsent hast?
Ja, es kann sein. Das kann wirklich sein. Vielleicht habe ich es zu Ende, wie sagt man, ausrecherchiert? Vielleicht reicht es mir einfach. Ja. Mhm.
Ja, aber also ich kann es auch verstehen. Also ich hatte letztens mich auch irgendwie so ein, auch ein, ich glaube, es war auch ein Podcast-Interview. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie der hieß. Aber da ging es eher so um so Health und Gesundheit und so. Und ich gucke halt manchmal, ich freue mich halt eigentlich immer, wenn so Nüchternheit oder Alkohol auch in Kontexten verhandelt wird, die halt sich nicht nur damit auseinandersetzen. Ne? Also so wie wir. Wir haben ja sonst keine anderen Themen. aber und da war halt da, weiß nicht, hat halt eine Person immer so erzählt, so ja, also sie hatte jetzt auch wirklich kein Alkoholproblem, sie wollte es einfach nur mal ausprobieren und so. Und naja, klar, also ne, zum Essen hat man halt schon dann einfach mal so ein, zwei Glas Wein getrunken und so, naja, und diese zwei Gläser, die sind ja auch total normal. Und ich konnte mir das auch nicht anhören, weil ich mir so dachte, also es ist ja einfach, dass das langweiligste Thema ist einfach, wie viel Alkohol normal ist. Also ich glaube, es ist benachbart auf jeden Fall zu dieser Frage, ne? So, darf ich noch?
Ich glaube, also es gibt ja auch viele Leute, die der Ansicht sind, dass eben dieser kulturelle Umgang mit Alkohol dem kulturellen Umgang mit Zigaretten gleichziehen wird. Also dass sozusagen die Entwicklung, wie wir über Alkohol nachdenken, die gleiche Entwicklung ist, wie wir über Zigaretten nachgedacht haben und heute nachdenken. Mhm. Nämlich war das ja früher mit Zigaretten, wurde das ja ganz ähnlich behandelt. Also sozusagen, Zigaretten sind im Prinzip gut und gesund und regen den Stoffwechsel an. Ja. Nur einige wenige Leute, die halt einen Knall haben oder die von Natur aus schon nervös veranlagt sind, die werden abhängig, aber alle anderen sind safe.
Sozusagen. Genau, also man soll das in Maßen machen, ne? So, ja.
Genau. In Maßen schadet nicht und wer das nicht schafft, das in Maßen zu machen, ist halt entweder irgendwie schwach, nervös oder einfach Spielverderber, so Spaßverderber. Ich möchte gerne, dass es mit Alkohol die gleich, also heutzutage ist es natürlich komplett lächerlich. Denken so, hallo, nein, natürlich macht es abhängig und natürlich sollten wir das alle am besten gar nicht machen. So. Genau das ist es mit Alkohol auch. Und ich möchte gerne einfach, also die Leute können ja um mich rum trinken, so viel wie sie wollen. Ich finde das total okay. Also sämtliche Drogen eigentlich. Nur halt diese Normalisierung, diese Scheuklappen und dieses wahnsinnig energieaufwendige Verdrängen von dieser Wahrheit, dass es eine Droge ist, das geht mir einfach so mega auf den Sack. So richtig krass. So weil ich ja auch immer noch, ich rauche ja immer noch Zigaretten. Ne?
Also. Aber Mensch, in Maßen ist das auf jeden Fall in Ordnung. Also du bist ja nicht abhängig. So. Ist halt voll okay. Es ist ja sogar gesund ein bisschen.
Ja, ist es so? Aber ab welchem Punkt wird es gefährlich?
Ja.
Ich meine, wenn ich jetzt abends, aber ich rauche erst ab 17 Uhr zum Beispiel. Ist es dann okay? Oder?
Ich habe letztens, ich habe ja vor einem Jahr aufgehört, auch zu rauchen und ich habe letztens eine Zigarette geraucht und da saß ich mit einer Bekannten irgendwie draußen und es war so voll cool. Wir haben uns richtig gut unterhalten, auch ganz viel über Nüchternheit irgendwie, weil sie auch nicht trinkt und aber aus anderen Gründen. Naja, auf jeden Fall, die raucht und hatte halt genau mein Equipment irgendwie da, so, also Pueblo-Tabak, die volles Product Placement hier, Pueblo-Tabak, blaue OCB-Blättchen und Zickzack-Filter. Ich habe mir dann eine gedreht und habe die auch geraucht. Und ich habe einfach, erstmal habe ich mega angefangen zu husten, wie so eine 12-Jährige. und alles daran war einfach so unfassbar eklig. Also ich finde es richtig krass, wie lange ich das gemacht habe. Und wie eklig das war.
Aber denkst du kannst jetzt, wo du so lange sozusagen aufgehört hattest, normal rauchen? Kannst du jemals normal rauchen?
Das ist ja das Ziel, ne? Also sozusagen, genau, also eine Pause zu machen, um dann quasi so das erstmal aus dem System rauszuhaben und dann das wieder quasi in Maßen auch genießen zu können, genau. Ja, ist auf jeden Fall mein großes Ziel. Ich warte vielleicht nochmal so 20 Jahre, bis ich die nächste rauche. Mal gucken, muss halt sicher gehen. Aber als Nikotinikerin, als ehemalige Nikotinikerin, ist es natürlich auch total problematisch, weil wenn ich es nur rieche, dann werde ich schon rückfällig.
Ja, das stimmt. Man sollte sich davon echt fernhalten, auch von Leuten, die rauchen. Weil, ich meine, irgendwann muss halt nur lange genug dabei stehen, dann schickst du wieder eine an. Ja. Das ist einfach so.
Also es ist halt auch in der Kirche super problematisch, ne? Dann mit dem, wenn dann der Weihrauch kommt und so, wenn überhaupt da irgendwas angezündet wird, dann werde ich sofort rückfällig. Weil ich eigentlich in mir alles nach einer Zigarette schreit.
Ja, genau aus diesem Grund gehe ich nicht in Kirchen.
Eine gute Entscheidung. ja, wir sind ein bisschen off track, aber ich wollte von dieser Zigarette erzählen. Und wenn man, als ich die geraucht habe, dachte ich so, meine Fresse, das ist halt echt Gift. Also das ist krass. Ich hätte nicht gedacht, dass es mich so, also dass es mir auch so wenig schmeckt. Also weil ich habe eigentlich immer ganz gern geraucht und fand es, ja, weil ich war total baff, also wie ich das so lange gemacht habe irgendwie.
Hast du die dann zu Ende geraucht?
Ich habe sie dann zu Ende geraucht, weil ich weiß auch nicht, ich glaube dieser gewisse, ich nenne jetzt einfach mal meinen Trinkerstolz, keine Ahnung, also so dieses, was ich angefangen habe, das ziehe ich jetzt auch durch und egal wie scheiße der Shot schmeckt, ich kipp den jetzt und so ein bisschen was, glaube ich, kam da noch durch. Was ich schon gemerkt habe, ist, mal abgesehen vom Geschmack und dass ich mir da offensichtlich Gift irgendwie reingezogen habe, die Gestik, also das Drehen und das Rauchen selbst, so das hat sich einfach super vertraut angefühlt. Es hat sich irgendwie auch ganz schön angefühlt. So. Also.
Ja,
so eine bekannte.
Und die Wirkung?
Ja, ich war so ein bisschen benebelt. Konnte nicht so gut denken. Also für so ein paar Minuten.
Ja.
Und dann war das wieder weg.
Ich habe in letzter Zeit immer gedacht, ich muss aufhören. Ich glaube, dass das mit dem Rauchen aufhören, das wird mir wahnsinnig viel schwerer fallen, als es mit dem Trinken aufhören. Und ich habe echt keine Ahnung, warum. Und das sagen voll viele Leute, die ich kenne, die aufgehört haben mit beidem. Dass das mit dem Rauchen viel, viel schwieriger war. Und ich spüre, dass es bei mir genauso ist, sein wird.
Krass. Ja. Also, weil ich habe, für mich war es Trinken schwieriger. Also, ich glaube, weil, also Trinken macht ja auch wenigstens noch was. Aber vielleicht war es auch so, dass sozusagen das Rauchen quasi so dem Trinken oft hinterhergezogen ist. Also, dass ich glaube, ich hätte nicht aufhören können zu rauchen, wenn ich weiter getrunken hätte. Aber ich glaube, dadurch, dass ich aufgehört habe zu trinken, ist es mir leichter gefallen, mit dem Rauchen aufzuhören. Ich kann dir da Alan Carr sehr empfehlen. Ich weiß nicht, ob du von dem schon mal gehört hast. Schon mal
hier und da habe ich mal was gehört. Ich habe das schon mal gelesen, tatsächlich. Das ist ja eigentlich ein Buch, was einen sozusagen hypnotisieren soll, sodass man gar keinen Bock mehr hat am Ende auf das Rauchen. Aber es hat bei mir nicht funktioniert. Ja, okay. Also ich, keine Ahnung. Und das ist eben, dass das Trinken mehr macht, das ist ja auch in negativer Hinsicht so. Also zumindest kurzfristig. Das Trinken hat ja mein Leben deutlich mehr gefickt als das Rauchen.
Ja.
Und daher ist ich glaube, ich brauche so eine gewisse Art von Leidensdruck. Und mein Leidensdruck beim Rauchen hält sich echt in Grenzen. Also ich rauche nicht so viel, dass ich irgendwie Husten habe oder so, oder das beim Sport merke. Und deswegen habe ich halt jetzt noch keine negativen, ich habe halt keine hoch genug Quittung, genau.
Ja, für mich war so da, also ein Aspekt, den finde ich Alan Carr auch in Endlich Nichtraucher so ein bisschen so sehr deutlich gemacht hat oder mir deutlich geworden ist, ist, dass es halt ein Bedürfnis befriedigt, was es selbst erzeugt hat. Also ich hätte nicht Bock auf eine Zigarette, wenn ich nicht rauchen würde. Und das ist ja letztendlich eine toxische Beziehung. Also im wahrsten Sinne des Wortes toxisch, aber halt sozusagen auch abusive. Ne? Also dass wenn ein Mensch das machen würde, einen so behandeln würde, dass man einen schlecht behandelt, bloß damit man dann wieder aufatmet und sich gut fühlt, wenn er einen wieder gut behandelt. Ne? Und wenn man in dieser Dynamik gefangen ist, dann würde man sagen, boah, entferne dich aus dieser Beziehung, aber ganz schnell. Dabei gibt es relativ viele Beziehungen, die so funktionieren. Und ich habe relativ stark daran gearbeitet, dass ich halt nicht mehr solche Beziehungen einzugehen. Und dann ist mir halt schon ein bisschen so ein Licht aufgegangen, so mit dem Rauchen. Hey, krass, ich habe so viel an mir gearbeitet, das nicht zu machen, also nicht in solchen Beziehungen zu sein. Und ich mache es aber die ganze Zeit mit mir selber, und zwar mit Alkohol und mit Zigaretten. So.
Ja, wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen, ne?
Corona. Ja. Wie war denn Corona für dich? Erzähl mal.
Wie war denn Corona? Also Corona, ja, ich, also erstmal habe ich tatsächlich darüber nachgedacht, wie das gewesen wäre, hätte ich noch getrunken. Und ich habe festgestellt, dass mein Leben bereits so sehr von der Nüchternheit geprägt ist, dass ich es mir tatsächlich noch nicht mal vorstellen kann, wie das wäre, Corona trinken zu machen. Ich vermute, ja, ich hätte wahrscheinlich mehr alleine getrunken. Aber es ist eben auch so, dass ich jetzt, wenn ich jetzt noch trinken würde 2020, dann wäre sowieso mein ganzes Leben ziemlich anders. Ich würde auch mit anderen Leuten rumhängen. Ich hätte zum Beispiel auch meinen Freund nicht, mit dem ich ja ziemlich viel Zeit verbringe. Den hätte ich nicht, weil der nicht trinkt und einfach nur möglich war durch das Nüchternsein. Und auch andere Freunde, die ich habe, sind ja ausgetauscht. Also mein Leben ist einfach so komplett anders, dass ich das nicht sagen kann, ja, wie das mit Corona gelaufen wäre, trinkend. Mhm. So. Auch deswegen, weil ich bin ja Freelancer. Und das war immer schon so. Und mein Arbeitsalltag ist ja sowieso schon von Natur aus sehr Corona. Ich hatte immer schon Corona. Einsam. Also ich mache ja viel Illustration und ich schreibe mittlerweile auch für Geld. Und das sind ja alles einsame Beschäftigungen. Beziehungsweise ich muss mir sowieso meinen Tag immer schon selbst strukturieren. Also ich habe keine Strukturen von außen. Ich habe nur meine eigenen Strukturen. Und die Strukturen, die ich mir aufgebaut habe, sind tatsächlich ziemlich spießig mittlerweile. Also ich habe kein Homeoffice, ich habe ein externes Büro. Also ich teile mir ein Büro mit einer Freundin, die das Gleiche macht wie ich, und fahre da jeden Tag sozusagen um 9 Uhr hin und gehe um 17 Uhr wieder nach Hause, wie halt ein normaler Angestellter. Aber es ist alles mein Game. Und das hat sich durch Corona überhaupt nicht verändert. Also ich habe tatsächlich genauso gearbeitet wie vorher. Ich habe ein paar Aufträge verloren, die ich gemacht hätte in der Zeit. Aber im Prinzip ist halt auch eine Auftragsflaute ohne Corona normal. Also man kennt das, dass mal irgendwie einen Monat oder so nichts passiert. Und man weiß eben auch, also ich weiß, wie man die Zeit halt nutzt. Ich habe dann immer trotzdem genug zu tun. Also Papierkram machen, Steuer machen, Webseite machen und irgendwie freie Projekte, zu denen man sonst nicht kommt, macht man dann halt auch. Insofern ist tatsächlich strukturell in meinem Alltag nicht so viel anders geworden. Also ich kenne Leute, bei denen hat sich buchstäblich das ganze Leben verändert. Bei mir war das echt minimal. Das Einzige, was sich verändert hat, war eben meine Beziehung hat es ein bisschen belastet, weil mein Freund hat Kinder und die waren die ganze Zeit zu Hause, monatelang. Und deswegen hatten wir sehr, sehr wenig Zeit einfach auf einmal. Und das war auf jeden Fall ein großer Faktor. Und das Zweite war, dass ich plötzlich das Gefühl hatte, meine Inhalte, also die persönlichen Projekte, an denen ich arbeite, zum Beispiel das Buch, was ich eigentlich schreiben wollte, über das Trinken und dann nicht mehr trinken, dass das auf einmal irrelevant ist. Also ich hatte eine große kreative Krise, weil ich dachte, alle Themen sind irgendwie plötzlich banal oder verblassen im Angesicht dieser globalen Pandemie.
Was mir aber aufgefallen ist, also dadurch, dass jetzt ein halbes Jahr zwischen ein paar unserer Aufnahmen liegt und quasi jetzt die neuen, ich finde es total interessant zu merken, an welchen Stellen ich aber auch in meiner Nüchternheit wieder weitergekommen bin. Also genau auch in Bezug auf Arbeit, also dass ich zum Beispiel auch super stressige Tage hatte und jetzt letztens enorm anstrengende Woche mit sehr, sehr langen Tagen und irgendwie auch viele Dinge gleichzeitig und so ein Tag, wo danach der Kopf so wummert und vibriert und man möchte eigentlich gerne, dass es still ist und in einem drin. Und mir ist dann erst im Nachhinein aufgefallen, ich habe überhaupt nicht an Alkohol gedacht. Und ich weiß aber, dass ich, weil ich da vor einer Weile auch einen Text geschrieben habe, auch auf meinem Blog zu so Suchtgedanken, wo ich die einfach nochmal so nacherzähle, dass ich quasi ein paar Monate davor aber eben genau mit so Suchtgedanken dann gekämpft habe und das jetzt letztens einfach so, ja, gehe ich halt nach Hause, ne? So. Und geh früh ins Bett. Ja. Das tut's auch irgendwie. Und das war super spannend auch zu merken, dass es einfach auch so eine, ich will nicht sagen, dass ich mit dem Thema abgeschlossen habe, aber dass halt manche Kämpfe einfach so ein bisschen, weiß nicht, leichter geworden, zum Teil weggegangen sind. Und ich glaube, dass es auch, also Corona auch ein bisschen, ich will nicht sagen, geholfen hat, aber es gibt schon Sachen, die sozusagen seit Corona für mich anders sind, vielleicht sogar auch ein bisschen besser sind. Und es ist halt unter anderem ist es, dass es nicht mehr so ein starker sozialer Druck ist, 1000 Sachen zu machen. Und dass ich, also ich bin nicht nur im Homeoffice, aber ich bin viel im Homeoffice, halt so ein bisschen, also auch, ja, ernähre ich mich besser. So, und was ich aber super interessant finde, dass momentan alle Menschen in einer ähnlichen Situation sind, dass sie auf ihre Bedürfnisse im öffentlichen Raum Acht geben müssen und auf die Bedürfnisse anderer Menschen im öffentlichen Raum. Also mit dem Mindestabstand, also gerade wenn man in einer Großstadt ist, dann ist man ja immer dabei, irgendwie zu gucken, bin ich im Radius einer anderen Person? Ist eine andere Person in meinem Radius? Und manchmal, und das ist mir auch aufgefallen, so gerade bei der Arbeit, oder also einfach, wenn man sich in der Welt bewegt, dass man halt auch manchmal zu Leuten sagen muss, hey, das ist mir gerade zu eng. So, zum Beispiel hat eine Frau mich gefragt, war schon mit einem Fuß im Aufzug und, also ich stand im Aufzug und sie war schon mit einem Fuß drin und hat gesagt, ist doch okay, oder? Und ich habe gesagt, nee, ist mir eigentlich nicht so recht. Und dann war sie so, oh Mann, ey,
ja.
Muss ich die Treppen nehmen? Die zwei Treppen, die es noch sind. Oder eine Minute auf den nächsten Aufzug warten. Aber das finde ich, also es gibt viele Menschen, die quasi augenrollend auf die Bedürfnisse anderer reagieren. Und es gibt Menschen, die das nicht tun. Und ich finde diesen Unterschied so interessant. Ich kenne den nämlich sonst nur vom Autofahren. Dass man einem Autofahrer sagt, hey, kannst du bitte ein bisschen langsamer fahren? Und das ist eine ganz ähnliche Reaktion und irgendwie auch eine ähnliche Situation, weil man plötzlich, eine andere Person um etwas bitten muss, fürs eigene Wohlbefinden, ja, sozusagen. Ja. Und das ist total neu. Und das finde ich richtig spannend zu gucken, wie sozusagen auch unsere Gesellschaft so darauf so reagiert. Ja. Also, und wie auch einzelne andere, also wie plötzlich Interaktionen anders sind. Das finde ich voll
spannend. Ja, das ist spannend, aber ich merke bei mir selber total, dass ich, also eigentlich gibt's ja super viele Positivbeispiele. Die meisten Leute sind zuvorkommend und rücksichtsvoll und halten sich auch an die Maskenpflicht und so. Und aber es gibt halt einige wenige, die das nicht machen. Also die das demonstrativ nicht machen. Und das sind die einzigen, die mir auffallen. Ich denke nicht, also ich fahre ja super selten U-Bahn und S-Bahn. Gott sei Dank bin ich mega froh drüber. Ich fahre eigentlich fast nur Fahrrad. Und wenn ich das dann aber mal mache, dann sind irgendwie 90% der Leute haben eine Maske auf und die 10%, die es nicht machen oder die es irgendwie, also es gibt die es demonstrativ nicht machen und es gibt die es irgendwie so, ja, die es halt irgendwie vergessen offensichtlich oder weiß ich nicht. Und die fallen mir dann auf. Und da denke ich immer so, Mann, Leute, es ist doch nicht so schwer. So. Und dann ärgere ich mich über die Minderheit. Und das finde ich, also das beobachte ich bei mir selber und ich finde es total bescheuert. Wieso kann ich mich nicht über die freuen, die es hinkriegen? So, und ärgere mich statt viel mehr über die es nicht hinkriegen. Keine Ahnung, vielleicht ist es auch ein Problem in mir selbst. Aber das fällt mir auf in diesem...
Ja, es ist wirklich ein krasses Experiment. Die Wahrheit ist wahrscheinlich irgendwo dazwischen, ne? Also klar hat es was mit einem selber zu tun, was einem auffällt. Es hat aber auch irgendwie, aber es ist ja auch klar, dass sozusagen, wenn man glaubt, dass die Wissenschaft recht hat und wenn man glaubt, dass Corona echt ist und keine groß angelegte Verschwörung, dann ist es natürlich, sind das ja Personen, die absichtlich einen in Gefahr bringen, so. Oder die, ne, also die werden dann zu einer Gefahr für einen. Und ich finde es halt krass, dass selbst Leute, die, also man könnte ja auch sagen, okay, ich glaube da nicht dran, aber ich nehme trotzdem Rücksicht oder so. Oder ich glaube nicht, dass es so schlimm ist, aber deswegen muss ich noch lange nicht sozusagen anderen Leuten ein schlechtes Gefühl geben. Also es ist ja auch, also so ein Grundanstand, der auch über politische Überzeugungen eigentlich rüberreichen sollte, ist halt, wenn Leute einem den nicht mal einräumen wollen, dann ist es, finde ich, total nachvollziehbar, dass das einem auffällt.
Ja, voll. So. Ja, ich sehe das genauso. Ich habe auch überhaupt keine Angst, ehrlich gesagt auch gar keine Angst vor dem Virus, also null. Ich persönlich und ich weiß nicht und ich kann mich auch total anfreunden mit dieser Unsicherheit. Also ich finde auch, also wir werden erst hundertprozentig wissen, wie schlimm das alles wirklich ist in der Retrospektive. Das ist einfach so, ne? Weil Wissenschaft ist halt jetzt gerade läuft in Echtzeit mit und muss immer wieder revidiert werden und immer wieder neu bewertet werden und so weiter. Das heißt, am Ende hat keiner von uns die eine allgemeingültige Aussage zu dem Thema. Und die Konsequenz für mich daraus ist, dass ich jetzt einfach mal annehme, dass es gefährlich genug ist, um mich zum Beispiel an diese Maskenpflicht zu halten. So. Und wenn sich hinterher herausstellt, es war alles gar nicht so gefährlich und alles gar nicht so schlimm, finde ich es auch okay, dass wir es alle trotzdem gemacht haben. Nur für den Fall. So.
Also, ja, also so schlimm ist es dann jetzt auch wieder.
Ja, genau. Also es ist ja kein... Es gibt Länder, wo wirklich echt andere Sachen gerade problematisch sind. Zum Beispiel eine Freundin aus Israel, die gerade erzählt hat, da ist wirklich, da steht einfach mal fucking bewaffnetes Militär vor deiner Haustür und kontrolliert, ob du rausgehst oder nicht. So, und hier heulen sie rum, weil sie irgendwie auf ihren 10 Minuten U-Bahn-Fahrt mal ein Stück Stoff vor ihre fucking Gesichter halten müssen. So, das ist halt da denke ich mir so, Mann, Leute, jetzt seid doch einfach mal ein bisschen cool.
Ja. Ja, also ich merke halt, dass es für mich selber auf jeden Fall auch anstrengend ist, immer dieses Ausloten zu betreiben, ne? Also du musst immer irgendwie zum einen natürlich auch auf die Bedürfnisse von anderen achten, aber irgendwie halt auch fremden Menschen deine Bedürfnisse mitteilen. So. Und ich finde es auch interessant, weil es sozusagen dieses Bedürfnisse zu äußern und auch klarzustellen und auch sensibel für meine eigenen Grenzen zu sein, halt durchaus auch was ist, was sich bei mir in der Nüchternheit mit der Zeit immer mehr was immer besser wurde, immer stärker wurde, wo ich auch irgendwie geübter drin wurde, weil ich zum Beispiel auch einfach mit Trinken durchaus auch einfach so Unsicherheiten auch überdeckt habe, so, oder halt auch selber quasi mich dazu gebracht habe, über meine eigenen Grenzen zu gehen. Und genau, also so, und was ich mich gefragt habe, ist, ob du sozusagen das Gefühl hast, in einem noch trinkenden Bekanntenkreis, ob sozusagen das auch ein Aspekt ist, wo du das Gefühl hast, Leute trinken vielleicht, weil eben weil sie das Gefühl haben, sie dürften bestimmte Bedürfnisse, also in Bezug auf Sicherheit oder auch eine Sicherheit im öffentlichen Raum oder so, dürften sie vielleicht gar nicht haben. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass der Stress wird meiner Beobachtung nach nicht ausgelöst, weil man seine eigenen Grenzen klar ziehen muss, sondern eher durch die Frage, wie man mit Unsicherheit klarkommt. Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist eher so ein bisschen das Problem, wie man damit umgeht, dass man nicht weiß, wie das nächste Jahr läuft und wie vielleicht auch das ganze Kapitalismusprojekt läuft oder wie der eigene Job sich entwickeln wird und so weiter, dass das eher eigentlich ein Stresspunkt ist. Ich überlege das gerade selber, das kann auch alles Bullshit sein, aber dass das eher so ein bisschen die Ängste nach oben spült, dass vermeintliche Sicherheiten eben nicht sicher sind. Und zusätzlich dazu, dass man mehr alleine ist mit seinem eigenen Kopf. Mehr alleine und mehr unbeobachtet mit seinem eigenen Kopf und in seinem eigenen Homeoffice, in seinem eigenen Leben, dass diese Kombination eigentlich eher für Stress sorgt.
Und dann auch zu trinken?
Ja, auf jeden Fall. Also die Sache, dass man unbeobachtet ist, das eine, dass man sowieso auch dann mehr zu Hause ist und dadurch auch die Barrieren fallen, diese gesellschaftlichen Barrieren, weil du halt in dem Moment, wo du zu Hause bist, eben auch eigentlich ja trinken kannst, weil du bist ja zu Hause.
Ja. Ne? Ich habe gerade überlegt, ob es auch ein bisschen, weil du gerade meintest, also da hatten wir vorhin, ne, als wir über Arbeit auch gesprochen haben, so dieses, hat das überhaupt noch Sinn, ne, hat es überhaupt noch Sinn zu schreiben in einer Welt, die gerade untergeht oder so. Also so ein bisschen auch diese Sinnkrise, ne, also dass man das Gefühl hat, wir stehen jetzt hier kurz vorm Weltuntergang, also ich glaube, das hat sich inzwischen auch schon wieder ein bisschen gelegt, aber ich weiß so im März, April war das schon ziemlich heftig, so dieses Gefühl von, also auch alleine jetzt einkaufen zu gehen oder so, ne? Auch als es noch nicht ganz, als man halt auch viele Sachen noch nicht so ganz wusste, als es mit den Aerosolen noch nicht so ganz klar war und man irgendwie noch dachte, Schmierinfektionen sind halt irgendwie der Übertragungsweg und man die ganze Zeit das Gefühl hatte, okay, die Tomaten, die ich jetzt im Supermarkt gekauft habe, so, die können mich umbringen. So, also, wir haben halt auch irgendwie am Anfang haben wir halt alles irgendwie krass desinfiziert oder nochmal liegen lassen nach dem Einkaufen und so. Und diese Art von Unsicherheit, auch dieses Gefühl, man hat sich so ein bisschen, und dann läufst du durch einen Supermarkt, so einen Discounter oder so, halb leer gekauft, Sachen aus den Regalen gerupft und da sind dann irgendwie so nicht so besonders gut gebaute Barrieren an den Kassen, ne, mit diesen, also so Plastik, ja, also so Plastikschirme und irgendwie mit irgendwelchen, irgendwie komisch zusammengezimmert und ja. Hast halt schon irgendwie das Gefühl, gleich geht die Zombie-Apokalypse los.
Voll.
So. Und ich glaube, dass so dieses, also diese Weltuntergangsstimmung, das ist ja sozusagen die beste Voraussetzung eigentlich für Exzess, ne?
Also voll.
Das Gefühl zu haben, morgen geht die Welt unter und jetzt ist nochmal richtig krachen lassen.
Okay. Ja. Ja, total. Ich meine, in Berlin hat man das ja auch, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber in Berlin hat man das tatsächlich, hat sich so eine kleine, ich weiß nicht wie groß, aber so ein Paralleluniversum gebildet, also von Leuten, die halt nach wie vor Partys organisiert haben, illegal und Orgien und irgendwie, dann gab es ja diese öffentliche Demonstration, die eigentlich zur Weiterbelebung der Clubkultur sein sollte, wo aber die Leute natürlich auch nur gesoffen und Pillen geschmissen haben, so unter dem Vorwand, die Clubkultur zu retten und sich auch überhaupt gar nichts gehalten haben und so. Also das hat man schon auch irgendwie so gesehen, dass da so ein alles ist scheißegal Gefühl aufgekommen ist, auf jeden Fall. Ja.
Ja, aber es ist, glaube ich, halt nicht unbedingt was, was, also das entsteht ja dadurch vielleicht gar nicht unbedingt, sondern das wird halt dadurch, das ist wie so ein Weckruf, also etwas, das, was eigentlich vorher auch schon da geschlummert hat, ne? Also ich nehme mal an, Leute, die vorher jetzt nicht so Bock hatten, Pillen zu schmeißen und sich die Kante zu geben und was auch immer, die sind jetzt, die haben jetzt nicht, wahrscheinlich nicht durch Corona plötzlich ihr inneres wildes Party-Drogenleben irgendwie entdeckt.
Nee, klar. Nehme ich
jetzt mal an. So, ne? Das sind halt immer Leute, die das sowieso vorher auch schon gemacht haben und ja, dann halt irgendwie das Gefühl haben, so, jetzt habe ich irgendwie nochmal so eine extra äußere Legitimation, die mir keiner nehmen kann, weil die Welt ist im Arsch.
Ja. So. Naja, das kann ich auch total nachvollziehen. Da hätte ich früher auf jeden Fall mitgemacht, glaube ich. Aber hattest du jetzt in der Zeit von Corona jemals das Gefühl, du vermisst das Trinken? Oder du vermisst, ja, oder, ja, vermisst du, oder hast du das Trinken manchmal vermisst? Hast du manchmal gedacht, ich wünsche, ich könnte jetzt einfach mal kurz den Kopf ausmachen oder so?
Ja, nee, oh, ist schwierig. Also, ich hab schon so mal Gedanken gehabt, aber das ist halt immer eher in so auch akuten Stresssituationen, jetzt weniger, wenn ich irgendwie mich zu Hause eingemurmelt habe. Zu Hause ist halt auch so, ich bin halt auch eher so ein, ich bin halt gerne drin und hab gerne meine Ruhe. Insofern war jetzt Corona eigentlich, also war jetzt die Situation eigentlich eine, die mir durchaus auch entsprach.
Ja.
Für mich geht der emotionale Stress oder überhaupt so der Stress geht dann halt los, wo ich in Interaktion mit anderen Leuten gehe, wo dann Reibungspunkte entstehen. Mhm. Und das ist dann eher was ich anstrengend finde. Es gab so zwei so Geburtstage, Zusammentreffen oder so, ne, auf der Wiese mit viel Abstand und so auch in einer kleinen Gruppe und wo aber alle dann halt irgendwie auch getrunken haben und geraucht haben und so. Und da habe ich schon irgendwie gemerkt, ja, ich sehne mich halt auch ein Stück weit nach Gemeinschaft und Alkohol ist halt quasi, weil er in der Gemeinschaft immer mit dabei war, verbinde ich diese Sehnsucht auch mit Alkohol. Also die bezieht sich eigentlich nicht direkt an Alkohol, aber der ist da wie so dran angedockt irgendwie.
Ja.
Da gab es schon Momente, wo es mir auch so ein bisschen schwer fiel. Also dann auch nicht zu rauchen. Ich habe dann, bei dem einen habe ich dann halt auf so Minzblättern, die wegen Cocktails dabei hatten, habe ich halt irgendwie so einen Minzstrauch nach dem nächsten gekauft.
Geil.
Weil ich halt irgendwas, ich wollte was mit meinen Händen machen. Ich wollte halt irgendwie einen starken Geschmack.
Mhm.
Ja, jetzt halt, und halt nicht irgendwie so eine süße Zuckerplörre. Ich weiß auch nicht, das waren einfach so eine Reihe an Bedürfnissen, die irgendwie in dem Moment halt nicht erfüllt werden konnten.
Ja.
Außer durch Minzsträucher.
Okay, aber das ist doch ein guter Tipp. Kaut Minzblätter.
Das ist tatsächlich auch mein Go-To-Drink, wenn ich irgendwo bin, wenn ich was Schönes trinken möchte, aber es gibt nicht so viel Unalkoholisches, dann bestelle ich mir immer einen Hugo mit einfach nur Leitungswasser, sondern Mineralwasser.
Ja.
Und weil das haben die meisten halt da. Du wirst zwar angeguckt wie ein Auto, und dann soll da aber kein Prosecco rein. Nee, kein Prosecco. Ja, aber dann, also den Sirup dann schon? Oder ja, weil sonst wäre es einfach nur ein Wasser. so ein bisschen mit so einem, ja, okay. Aber immerhin kriegt man halt ein schönes Glas irgendwie, weißt du, also ein bisschen was Feierliches halt und mit ein bisschen Gemüse drin, ne, mit irgendwie, weiß ich nicht, Limette oder und Minze, wenn sie es haben.
Ja.
Das bestelle ich mir zum Beispiel öfter mal.
Ja.
Wenn sie nett sind, berechnen sie einem auch nicht den vollen Preis, ist mir aber auch schon passiert.
Ich habe neulich mal alkoholfreien Gin Tonic getrunken, also alkoholfreien Gin, so, das also irgendwie so ein Wacholder Orangen-flavored irgendwas, keine Ahnung. Und das war tatsächlich teurer als ein Gin Tonic mit Alkohol. Das war sehr sehr deprimierend, ja. Aber super lecker.
Es bestellt halt auch wahrscheinlich niemand, ne? Und dann wird das wahrscheinlich, weil kein Alkohol drin ist, auch noch schneller schlecht. Und dann müssen die immer mitberechnen, dass die immer so die Hälfte von so einer Flasche wegkippen.
Ja, ja, auf jeden Fall. Die hatten das auch nur da, weil die Freundin von dem Barbetreiber oder so nichts trinkt. Und das war der einzige Grund, also. Hm.
Ja, man lernt irgendwann aber so seine Tricks. Aber ja. Das waren, muss ich sagen, das waren jetzt eigentlich so die Situationen, wo ich mich jetzt dran erinnere, dass es da für mich ein Thema war. Aber sonst, was ich krass gemerkt habe, ist, dass ich zwischendrin einfach so eine Müdigkeit hatte in Bezug auf die Thematik Alkohol und eigentlich jetzt auch nicht so das Bedürfnis hatte, viel auf meinem Blog zu machen oder so. Und ich meine, das kam wahrscheinlich dann auch ein bisschen damit zusammen, dass ich quasi das mit dem Podcast noch ein bisschen sich verzögert hat.
Ja.
Also das habe ich halt gemerkt, vielleicht halt auch ein bisschen aus so einem, das Gefühl von, also dieser Vergleichsmoment von, okay, wir sind gerade in dieser weltweiten Krise und ja, ich finde meine Nüchternheit wichtig und gut, aber ich habe jetzt halt gerade das Gefühl, es gibt andere, wichtigere Themen. Also ich habe mich durchaus auch stabil in meiner Nüchternheit gefühlt und es ging mir an sich auch ganz gut. Aber ich hatte halt irgendwie jetzt keine Lust, die ganze Zeit darüber zu reden. Und ich hatte auch keine Lust, irgendwie jetzt auf Instagram mir irgendwie super viele schlaue Tipps anzugucken, was man jetzt aber alles machen sollte und irgendwie meditieren und keine Ahnung. Ich hatte einfach so krasse Abwehrmechanismen gegenüber diesem ganzen, ich nenne jetzt auch mal so diesen Spiri-Scheiß. So, ne? Also, das habe ich schon relativ stark gemerkt. So, und es fängt jetzt langsam wieder an, dass es mich auch irgendwie mehr interessiert wieder und ich auch merke, dass die Thematik auch häufiger wieder aufkommt, auch einfach im Privaten.
Ja. Ja. Ja, ich kriege das ja durch meine Meetings mit. Eben, ja, wie schon gesagt, dass da eben mehr neue Leute auftauchen in letzter Zeit. Aber das, was du beschreibst, das habe ich halt auch parallel ganz stark. Also ich merke, dass von außen die Thematik ist immer noch so relevant wie je zuvor. Genau. So relevant wie immer, vielleicht noch ein bisschen mehr durch Corona. Und gleichzeitig ist es aber für mich so, dass ich in letzter Zeit dauernd darüber nachdenke, einfach den Blog dicht zu machen oder einfach das Kapitel irgendwie zu schließen, weil ich manchmal einfach denke, ich habe jetzt genug darüber gelernt. Also ich vermisse es nicht, ich habe keine Angst vor Rückfällen, ich denke da eigentlich nur noch im Meeting drüber nach oder wenn ich jetzt irgendwie mich aktiv mit der Thematik beschäftige oder so, aber im Prinzip fühle ich mich so, als könnte man das Thema einfach abhaken. Und da ist es eben so, dass jetzt Leute, die zu AA gehen, da ganz alarmiert wären, also viele, und sagen würden, wenn du dich aufhörst, damit zu beschäftigen, dann wirst du rückfällig, früher oder später. Das wäre so, also das wäre so die altmodische 12-Schritte-Variante. So, wenn du aufhörst, in Meetings zu gehen, dann wirst du früher oder später rückfällig. Oder zumindest bist du dann nicht glücklich nüchtern. Deswegen
habe
ich auch.
Das habe ich bei AA nie verstanden.
Ja.
Also diese Einstellung, ich check das nicht, warum, weil es ja eigentlich ist es doch das, wo man hin will, ist ein Leben, in dem Alkohol egal ist.
Ja. Ja, ich weiß. Ich weiß, ich kann das schon aber auch irgendwie verstehen. Ja, es ist, oder was heißt, ich kann es verstehen? Ich kann es nicht unbedingt nachvollziehen, dass es so ist, weil es für mich sich eben nicht so anfühlt, aber ich kann natürlich irgendwie empathisch sein mit Leuten, die vielleicht auch weitaus mehr verloren haben als ich durch das Trinken und die einfach eine stärkere Angst haben, dahin zurückzukehren, weil das Trinken dann vielleicht auch sie schnell tatsächlich umbringen würde oder so. Und ich weiß nicht, also ich weiß auch nicht, wie ich selber damit umgehen soll, ehrlich gesagt. Das ist ein bisschen was, worüber ich mir in letzter Zeit Gedanken mache, weil ich bin ja an meinen Meeting sozusagen gebunden jetzt noch, weil ich da Chair bin und weil ich da Dienste mache und so, für die auch im Moment niemand anders zur Verfügung steht. Das heißt, ich muss da halt einfach einmal die Woche hin. Und obwohl ich in letzter Zeit immer denke, so, ach, es wiederholt sich und vielleicht brauche ich das alles gar nicht mehr, bin ich halt trotzdem da und ich weiß nicht. Also das ist so die Frage, die ich mir gerade stelle, auf die ich auch noch keine Antwort weiß. Muss ich meine Nüchternheit jetzt irgendwie für immer irgendwie pflegen? Also muss ich da irgendeine Pflege betreiben oder kann ich das einfach so komplett ohne zurückzuschauen zu den Akten legen? Ich weiß es nicht, weil ich meine, wir leben ja tatsächlich noch in so einer komplett durchalkoholisierten Gesellschaft und werden ja nie in Ruhe gelassen damit.
Ja, ich habe schon auch so ein bisschen das Gefühl, also ein Stück weit ist es, glaube ich, nicht schlecht, so eine Psychohygiene irgendwie zu betreiben. Ich kann es aber auch verstehen, also bei mir hat es jetzt, kam das halt in Wellen, ich bin mit dem Thema noch nicht durch, also so viel weiß ich, weil ich glaube, es manche Sachen gibt, mit denen ich mich jetzt erst anfangen kann zu beschäftigen, die sozusagen vom Alkohol immer auch, also verdeckt wurden oder wo sozusagen, wo der Alkohol der Beschäftigung mit diesen Themen halt auch im Weg stand.
Ja, das stimmt.
Insofern, also sozusagen mit der Entwicklung, die ich durch den Alkohol quasi, ich will nicht sagen ausgesetzt habe, aber so verkürzt habe, dass die da jetzt wieder anzuknüpfen und das jetzt irgendwie wieder weiterzumachen. Also da weiß ich, da bin ich auf jeden Fall noch nicht mit fertig. Die Frage ist halt immer schon so ein bisschen, also es ging mir zumindest jetzt auch in den letzten, hatte ich so ein paar Monate einfach, wo ich so dachte, boah ey, dieser ganze Alkohol, also ja, muss ich, ich habe keinen Bock. Ich habe einfach keinen Bock. So.
Ja, voll.
Aber ich habe halt trotzdem, obwohl ich nicht zu AA gehe, habe ich halt immer auch noch dieses Bild im Kopf, dass sobald man denkt, oh, ich habe keinen Bock, dass sofort so Alarmglocken angehen, von wegen, oh, genau, morgen kommt der Rückfall oder so.
Mhm.
Also selbst, obwohl ich kein AA, also ich nie bei AA war, aber hat ja AA einfach super krass unser Bild davon geprägt, wie man nüchtern zu sein hat,
ja.
Sozusagen.
Ja.
Und vielleicht war das auch von daher auch ein bisschen Trotz, auch mal zu sagen, so nee, ich beschäftige mich da jetzt nicht mit.
Hm.
Trotzdem nicht rückfällig.
Ja. Ja.
Ja, aber was sagt denn das? Also wenn du sagst, du vielleicht bist du auch mit dem ganzen Thema fertig, ist dann jetzt unser Podcast nach 3 Episoden ist er jetzt beendet?
Naja, also wie du gerade schon gesagt hast, das stimmt natürlich total, dass die Prozesse, die man irgendwie übergangen hat oder die man wegen Trinken nicht komplett durchgefühlt hat, die finden jetzt statt. Ich merke das auch total in letzter Zeit. Also es ist total gar nicht fertig, diese ganze emotionale Entwicklung. Ich habe zum Beispiel wieder mit Therapie angefangen. Oder das erste Mal angefangen, Therapie zu machen, jetzt nüchtern sozusagen. Und ich merke, dass ich in manchen emotionalen Bereichen enorm infantil bin. Also ich war ein Teenager tatsächlich. Also es fällt mir jetzt erst auf, obwohl ich fucking Mitte 30 bin. Und das ist natürlich nicht ausdiskutiert. Also ich meine, das ist alles möglich ohne Trinken. Also die Qualität meiner Selbstbetrachtung und meiner Arbeit an mir selbst ist nur möglich durch Nüchternheit. Das ist die Basis sozusagen. Wenn ich wieder anfangen würde zu trinken, ist alles so nicht möglich. Aber ich habe auch, also natürlich kann ich jetzt nicht sagen, alles, was ich tue, fühle und von jetzt an machen werde, ist wegen meiner Nüchternheit. Also wie das halt viele Leute machen, zum Beispiel bei AA. Alles, was denen passiert, auch nach 30 Jahren noch, sagen die, ja, das passiert mir, weil ich Alkoholiker bin. Oder ich bin halt total empfindlich und emotional, weil ich Alkoholiker bin. Oder ich muss halt immer aufpassen, weil ich Alkoholiker bin. Oder meine Beziehungen sind gestört, weil ich Alkoholiker bin. Also da so diese, das voneinander zu unterscheiden, fällt mir manchmal auch immer noch total schwer.
Ich habe gerade gemerkt, wie sich bei mir krass so innere Widerstände, als du das gerade so gesagt hast, ich bin mir krass so Widerstände geregt, so von wegen, als ob irgendwie das Einzige, was ich bin, irgendwie das ist.
Ja.
Also ich finde das so schwierig, ich meine, ohne dass da jetzt jemand irgendwas wegnehmen zu wollen, ne? Aber ich frage mich halt, ob es dann wieder wiederum eben halt ein Leben ist, was sich halt um Alkohol dreht, bloß eben auf der anderen Kehrseite, also mit der anderen Kehrseite.
Ja.
Ich meine, nicht, dass es, natürlich ist es besser, nüchtern zu sein, so. Ja. Aber trotzdem ist ja der Fixpunkt für alles immer noch eine Substanz. Und nicht man selbst oder die Beziehungen, die man führt oder wie auch immer, das Selbst oder keine Ahnung, wie man es jetzt nennen möchte.
Mhm.
Und das finde ich, super schwierig. Also ich glaube, also ich wünsche mir schon, dass ich für immer nüchtern bin, so. Aber ich glaube, ich fände den Gedanken super krass, irgendwie in 20 Jahren immer noch mich an denselben Themen abzuarbeiten.
Ja, total.
So, in 20 Jahren haben wir garantiert nicht mehr diesen Podcast, weil wir irgendwann halt auch mal auserzählt sind. So.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Also, ja, also um die, keine Ahnung, um die Frage zu beantworten, will man überhaupt noch über das Trinken reden? Ja, muss ich sagen, irgendwie der Dialog ist ja nie vorbei in Bezug auf Unabhängigkeit. Unabhängigkeit ist vielleicht ein gutes Wort. Also sich frei machen von Dingen, die einen einengen oder die man vielleicht zwanghaft macht oder unbewusst macht, das ist ja irgendwie ein never-ending Prozess. Insofern kann man da auch für immer weiter drüber reden. Weil ich merke halt, ist klar, dass Alkohol ist halt ausgeschaltet, aber andere Sachen sind, also das ist halt wie eine Zwiebel, ne? Das habe ich oft gehört, das ist wie eine Zwiebel mit der Nüchternheit. Wenn man die eine Schale abgeschält hat, kommt halt die nächste. Und so fühlt sich das auch an. Also insofern ist die Konversation natürlich nicht vorbei. Das bedeutet für die Zukunft des Podcasts, keine Ahnung.
Dass wir so machen, solange wir was zu erzählen haben, würde ich sagen.
Ja, genau, oder dass wir einfach...
Weil wir uns so gerne selber reden hören.
Ja, oder dass wir einfach über die Dinge reden, die andere Leute interessieren, dass die anderen Leute uns sozusagen Fragen schicken, worüber oder Prompts, worüber wir reden sollen, und dann reden wir einfach darüber Freestyle.
Ja, das stimmt. Das ist gut. Das sollten wir auf jeden Fall mal irgendwann machen. Könnt ihr uns ja schreiben, wenn ihr Interesse habt.
Mhm. Genau.
damit uns nicht morgen die Themen ausgegangen sind, weil wir keinen Bock haben, über unsere eigene Nüchternheit zu reden. Ja. Ja, aber das ist doch ein gutes Schlusswort.
Ja, genau.
Wir würden uns über Feedback freuen, tatsächlich. Dass, wir starten jetzt sozusagen, wir laden die ersten 3 Folgen hoch, ist auf jeden Fall so der Plan, und dann kommen nach und nach mehr. Und damit sozusagen ihr, die ihr diesen Podcast entdeckt habt, gleich was euch anhören könnt. Und genau, deswegen, also schreibt uns super gerne auch, also sowohl Themen als auch Feedback. Sind wir zu oft off-topic oder findet ihr unser Leben so interessant, dass ihr noch viel mehr dazu hören möchtet?
Ja, wir packen alle Links, wie man uns erreichen kann, in die Shownotes. Genau, und freuen uns über alles.
Ja. Wir freuen uns über alles. Das ist unser Motto.
Ja.
Okay, dann einen schönen Sonntag.
Ja, dir auch. Schönen Sonntag. Bis bald. Ja.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.